Abend, herzlich willkommen, liebe am forschungsorientierten Lehren und Lernen Beteiligte, liebe Interessierte, ich begrüße Sie und euch ganz, ganz herzlich zu dem Vortrag Forschungsorientierung in Lehre und Studium von Herrn Dr. Peter Tremp. Herr Tremp ist der Leiter der Hochschuldidaktik Zürich und extra wegen uns für diesen Vortrag nach Göttingen gekommen. Herzlich willkommen. Ja, bevor ich Ihnen nähere Informationen zu Herrn Dr. Tremp gebe, möchte ich den Rahmen kurz darstellen, in dem sich der Vortrag bewegt. Mein Name ist Susanne Wimmelmann. Ich arbeite in der Hochschuldidaktik der Universität Göttingen und bin verantwortlich für das Projekt Forschungsorientiertes Lehren und Lernen. Gut, viele kennen schon die Leitgedanken, aber für die noch nicht so ganz Involvierten, was sind die Leitgedanken? Also ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass junge Bachelorstudierende die Möglichkeit bekommen, früh zu forschen, früh praxisnah zu forschen. Und zwar in einem Team. Einem Team bestehend aus Studierenden und Lehrenden. Also das ergibt natürlich auch eine ganz neue Lehr- und Lernkultur. Also der wesentliche Gedanke ist, dass Studierende nicht bloß Wissen rezipieren, sondern dass die Lehrenden durch geschicktes Moderieren, durch geschicktes Fragestellen die Studierenden zum eigenständigen Forschen motivieren. Genau, begleitet werden die Veranstaltungen, das Forschen an den Fachbereichen durch flankierende Workshops in der Hochschuldidaktik. Und zwar Workshops für Studierende und für Lehrende. Ja, wir sind gerade in der Pilotphase. Im Oktober hat diese angefangen und wir starten mit 9 Forschungsteams, Teams aus unterschiedlichen Fachbereichen. Ja, und gerade zu Beginn, als ich dachte, wie geht's los, war eine sehr große Hilfe für mich Herr Dr. Tremp durch seine Veröffentlichung. Ich möchte kurz was, und dazu brauche ich mein Zettelchen, damit ich nichts Falsches sage, zu Herrn Dr. Tremp sagen. Herr Dr. Tremp ist seit 2004 Leiter der Hochschuldidaktik der Universität Zürich. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Lernen in Bildungseinrichtungen und die Didaktik als Kultivierung des Lehrens und des Lernens. Ja, er ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift Beiträge zur Lehrerbildung. Es sind ja auch einige da, die in der Lehrerausbildung tätig sind. Er war lange Zeit Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik und darüber hinaus begutachtet er hochschuldidaktische Projekte und Einrichtungen. Ja, wir hatten in der Mittagspause eine Zeit, uns ausführlich und auch ganz nett zu unterhalten. Und da kam auch die Frage auf, wieso Herr Dr. Tremp auf das Thema forschungsorientiertes Lehren und Lernen gestoßen ist. Und zwar insbesondere bei der Frage nach Besonderheiten verschiedener Bildungsstufen und Bildungseinrichtungen. Und damit die verbundene Frage, wie lässt sich ein allgemeines Konzept einer Bildungseinrichtung in einzelnen Lehreinheiten realisieren? Ja, darüber wird er uns berichten. Konkret war er zu dem Zeitpunkt in einem Projekt der LERO tätig. LERO ist League of European Research Universities. Und zwar hat sich das Projekt insbesondere der Frage der forschungsorientierten Lehre gewidmet. Ja, ganz zum Schluss möchte ich noch ein Zitat benennen, was mich einfach total angesprochen hat, als ich von ihm so die ersten Aufsätze las, und zwar: Hochschule ist nicht nur ein Ort des Lehrens, Lernens und Forschens, sondern auch ein Ort der akademischen Persönlichkeitsbildung. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß und Wissenszuwachs natürlich auch bei dem Vortrag von Herrn Dr. Tremp. Im Anschluss können gerne Fragen gestellt werden.
Ja, vielen Dank, Frau Wimmelmann, für diese freundliche Einführung. Sie haben gehört, ich komme aus der Hochschuldidaktik der Universität Zürich. Die Universität Zürich ist eben Mitglied von dieser Vereinigung der Lehrgruppe, dieser League of European Research Universities. Das ist ein Zusammenschluss von Universitäten, die sich als forschungsintensiv und forschungsstark verstehen und die dann eben die Frage gehabt haben, wie zeigt sich das denn eigentlich in Lehre und Studium? Im ersten Moment ist das so ein Zusammenschluss, insbesondere ein Zusammenschluss von Forschungseinrichtungen und weniger ein Zusammenschluss von Bildungseinrichtungen. Und in Universitäten haben wir ja diese Kombination und eben die Frage, zeigt sich das denn auch irgendwie? Ist das eigentlich auch für Studierende erfahrbar? Und darüber werde ich heute berichten können. Wenn ich von der Hochschuldidaktik komme, so möchte ich ganz kurz noch was sagen, wie ich Hochschuldidaktik verstehe, weil das ja auch zum Ausdruck dann kommt, was ich Ihnen präsentieren werde. Ich verstehe Hochschuldidaktik vor allem als Einladung. Als Einladung, gemeinsam über Lehre und Studium nachzudenken, gemeinsam die Universität als Bildungseinrichtung zu erörtern und weiterzuentwickeln. Hochschuldidaktik ist dann eben ein kooperatives Unternehmen von verschiedenen Beteiligten, eben von Arbeitsstellen für Hochschuldidaktik, aber eben auch von Dozierenden und, darüber können wir uns noch unterhalten, auch von Studierenden. Was die Hochschuldidaktik hier einbringen kann, würde ich sagen, sind insbesondere auch Konzepte und Modelle, die gerade dieses Gespräch über Lehre und Studium strukturieren können und anregen können. Und was ich Ihnen heute vorstelle im Zusammenhang mit Forschungsorientierung von Universitäten, von Forschungsorientierung in Lehre und Studium, ist ein solches Konzept, ein Modell, das wir insbesondere eben auch für diese Lehrung, für diese Vereinigung von forschungsintensiven Universitäten entwickelt haben, als Vorschlag da entwickelt haben, ins Gespräch gebracht haben. Und ich mache die Erfahrung, wenn ich das vorstelle, dass es zwei hauptsächliche Reaktionen gibt. Sie können dann am Schluss schauen, zu welcher Sie sich eher zuordnen oder ob Sie meine Liste dann eher bevorzugen. Die einen sagen, ja, was ist eigentlich neu dran, was ich jetzt da vorstelle, das machen wir doch schon. Und die anderen sagen, das geht gar nicht, das können wir nicht leisten. Und nach diesen ersten Reaktionen, das finde ich auffällig, kommt dann in einem zweiten Schritt die Reaktion, das könnten wir ausprobieren, das könnten wir mal versuchen und hier können wir uns weiterentwickeln. Und insofern wäre das eben auch ein Modell, um ein Gespräch anzuregen und den verschiedenen universitären Disziplinen auch ein Konzept zu geben, dass sie zusammen auch ins Gespräch bringt und damit die Universität als Bildungseinrichtung profiliert, Besonderheiten ins Zentrum rückt und auch sagt, worum es geht. Das ganz kurz als Vorschau. Beginnen möchte ich aber mit einem historischen Beispiel, und zwar mit einem historischen Beispiel, das sich nicht auf die Universitätsstufe bezieht, sondern auf die Kindergartenstufe. Und auf einen der großen Protagonisten dieser Einrichtung, nämlich Friedrich Wilhelm August Fröbel. Hauptsächlich erst die Hälfte 19. Jahrhundert, wo er seine Schriften da publiziert hat zum Kindergarten. Und in seiner Schrift, die er betitelt Der Ball als erstes Spielzeug des Kindes, stellt er ein Zitat von Jean Paul voran, das da heißt, Genüsse geben den Kindern kein Paradies, sondern helfen es nur verscherzen. Spiele, das heißt Tätigkeit, nicht Genüsse, erhalten sie heiter. Ein Spielzeug gibt erst Genuss durch seine Erscheinung, Heiterkeit nur durch seinen Gebrauch. Was heiter und selig macht und erhält, ist bloß Tätigkeit, und die Spiele der Kinder nichts als äußere und ernste Tätigkeit im leichtesten Flügelkörper. Da kommt ja noch so ein bisschen eine romantisierende Kindheitsvorstellung natürlich zum Ausdruck. Die Zeit da, 1838, wo Fröbel das schreibt. Und wir finden bei Fröbel viele Passagen, die auf die große Bedeutung des Spiels aufmerksam machen und vor allem des Spiels für diese Bildungsstufe Kindergarten. Spielen, so können wir sagen, ist der Grundmodus des Lernens in dieser Altersstufe nach Fröbel. Das Spielen auch den Alltag im Kindergarten geprägt hat, Fröbel hat selber Kindergärten eingerichtet und einen selber auch geleitet, möchte ich mit einem zweiten Zitat illustrieren, und zwar mit einem Zitat einer Schülerin von Fröbel, die selber im Fröbel-Kindergarten ihre Ausbildung gemacht hat, nämlich Ida Sehne. Sie schreibt nämlich in ihren Lebenserinnerungen, wie es in diesem Fröbel-Kindergarten zu und her gegangen ist. Der Kindergarten in Blankenburg wurde nicht mit Gebet, nicht mit Gesang begonnen, auch stellten sich die Kinder zu Beginn der Stunden nicht in einen Kreis und sangen auch kein Anfangslied. Sie setzten sich, wie sie kamen, auf ihre Plätze, doch nicht auf bestimmte, und dann wurde ihnen sofort eine Spielgabe gereicht. Und Fröbel, so schreibt sie dann weiter in diesen Lebenserinnerungen, Fröbel habe sich selbst in diesen Spielen verlieren können, ohne, in Anführungszeichen, Zitat, ohne draußen zu bleiben. Also Fröbel hat da eifrig mitgespielt und hat sich eben dann zum Teil in diesem Spiel richtig verloren. Aus diesem kurzen Zitat von Ida Sehre, eben dieser Fröbel-Schülerin, wird meines Erachtens mindestens dreierlei wichtig, worauf ich hinweisen möchte. Erstens, bereits bei Beginn, also beim Einstieg in den Kindergartentag, wird das Grundprinzip realisiert und dem Kind und allenfalls auch Besucherinnen und Besuchern, Müttern, die ja das Kind vielleicht begleitet haben, dieses Grundprinzip wird gerade erfahrbar gemacht. Es wird von Beginn weg klar, worum es hier geht, nämlich ums Spielen. Zweitens, der Erzieher, ihr Fröbel, personifiziert und unterstützt mit seiner erzieherischen Grundhaltung dieses Prinzip. Der Erzieher braucht also ein bestimmtes Grundwissen über dieses Prinzip, insbesondere aber braucht er auch eine ganz bestimmte Grundhaltung. In diesem Musterkindergarten ist das eben Fröbel, der das selber persönlich personifiziert. Und drittens, der Kindergarten ist die strukturierte Umgebung, die diese Art des Lernens eben beabsichtigt, nämlich eben das Lernen durch Spiel. Selbstverständlich, Fröbel ist ein historisches Beispiel und die Bildungsstufe hat wenig jetzt mit Universität zu tun, und ich möchte mich auch gar nicht heute über Kindergarten auslassen. Es gibt heute andere Leitformen für Kindergärten, die vielleicht adäquater sind, als was Fröbel da beschreibt. Aber immerhin scheint mir, zeigt dieses Beispiel, worum es geht. Was ich im Folgenden eben ausführen möchte, es geht um die Profilierung einer Bildungsstufe durch einen ganz bestimmten Zugang, durch eine bestimmte Tätigkeitsform. Und diese Tätigkeit ist für die Universität, das ist dann die These, die ich da ausführen werde, diese Tätigkeit ist das eigenständige Forschen. Dahinter steckt ja dann eben die Frage, wie merken Studierende, dass sie in der Universität sind, außer dass man am Schluss applaudiert, so, wenn die Vorlesung vorbei ist, wie wird das denn eigentlich erfahrbar gemacht? Wie merkt man das schon vom ersten Tag an? Was erwartet Sie also in der nächsten knappen halben Stunde nach einem ersten einleitenden Teil, wo ich einige Überlegungen anstelle zur Systematik des Lernens in Bildungseinrichtungen, stelle ich mir im zweiten Teil ein Modell vor, ein Modell, welches eben gerade das Forschen ins Zentrum rückt und damit das eigenständige wissenschaftliche Tun. In einem dritten Teil werde ich dann abschließend ein paar Überlegungen noch anstellen zur didaktischen Professionalität und zum Nutzen von diesem Modell, das ich vorstellen werde. Ich beginne mit einigen Überlegungen zu Lernen in Bildungseinrichtungen. Lernen ist ja, und das ist eine, ich würde mal sagen, sehr beruhigende Botschaft, Lernen ist ja prinzipiell überall möglich. Dazu brauchen wir nicht mal unbedingt Bildungseinrichtungen, man kann auch außerhalb von Bildungseinrichtungen lernen, aber das Lernen in Bildungseinrichtungen kennt einige Besonderheiten, die eben gerade damit zusammenhängen, dass Bildungseinrichtungen extra dafür eingerichtet sind, dass hier gelernt werden soll. Diese Besonderheiten lassen sich als strukturelle Merkmale beschreiben. Dazu gehört etwa die räumliche und zeitliche Ausgliederung des Lernens oder auch die professionelle Anleitung von Lernprozessen in Bildungseinrichtungen. Nun erfolgt dieses Lernen in den verschiedenen Stufen des Bildungssystems erfolgt unterschiedlich, auch wenn wir ein paar übereinstimmende Merkmale haben, und jeder Schultyp, ich sage mal ganz grob vom Kindergarten über die Primarschule zur Sekundarschule und auch bis zu den Universitäten oder auch den Einrichtungen von lebensbegleitenden Lernen, jeder Schultyp verfolgt eigenständige spezifische Zielsetzungen und lässt sich damit von den benachbarten Einrichtungen abgrenzen. Auch Universitäten kennen in diesem Gefüge ihre spezifische Funktion und Zielsetzung, und in ihrem Selbstverständnis betonen sie, und ich würde vermuten, sie betonen das deutlicher als andere vorangehende Bildungsstufen, Sie betonen insbesondere Besonderheit und damit eben auch die notwendige Abgrenzung. Solche Abgrenzungen stecken ja dann auch in den Begriffen, das können Sie selber verfolgen, wenn Sie die Begriffe anschauen, mit denen die Universität sich beschreibt im Vergleich zu anderen Bildungsstufen. Die Universität ist eben keine Hochschule, sondern eben eine Universität. Und hier unterrichten auch nicht Lehrerinnen und Lehrer, sondern hier dozieren Professorinnen und Professoren. Das sind ja Differenzen und interessanterweise zeigen sich solche begrifflichen Abgrenzungen sehr ausgeprägt auch am anderen Rande der Bildungsstufen im Kindergarten. Das ist eben auch ein Kindergarten und keine Schule. Auch da haben wir ein anderes Prinzip, das schon in der Begrifflichkeit so ausgeprägt ist. Diese begrifflichen Abgrenzungen verbinden sich hier wie dort mit einem hohen Anspruch und eben auch mit einem didaktischen Anspruch, nämlich dass durch didaktische Leitlinien ein curriculares Profil entwickelt wird und auch realisiert wird. Und damit würden sich dann diese Bildungseinrichtungen eben in einer besonderen Art konkretisieren und eben auch zeigen, was Bildungseinrichtungen ausmacht. Und das wäre dann eben die Kultivierung des Lernens in Abgrenzung zu Lernformen der außerschulischen Welt, wo eben ja auch gelernt werden kann. Wenn Spielen bei Fröbel der Grundmodus des Lernens ist, dann kennt die deutschsprachige Universität seit, ich würde mal sagen, 200 Jahren ungefähr, ein anderes zentrales Leitprinzip, nämlich eben Forschung und Wissenschaft. Die sich in vielen Dokumenten, was sich in vielen Dokumenten findet, am Anfang würde ich sagen, ist es noch stärker ein Element der Reformrhetorik in Abgrenzung zu vormodernen Formen der Universitäten, in Abgrenzung zu Formen der späten Aufklärung, wo es eben nach Meinung dieser Protagonisten veraltete Orientierungen der Universitäten sich zeigten. Hier zeigt sich gleichzeitig dann in diesem Selbstverständnis der Zusammenhang mit den Zielsetzungen des Studiums, die Einführung und Einübung in ein wissenschaftliches Gebiet, in ein Forschungshandwerk und in eine wissenschaftliche Grundhaltung, das ist dann eben eigentlich das eigentliche Ziel. Und unter dem Begriff des Forschenden Lernens hat sich in der insbesondere in Deutschland und in deutschsprachigen Ländern auch etwas entwickelt in den letzten 40 Jahren, so ganz grob gesagt, ein methodischer Zugang, der ins Zentrum gerückt wurde, der sich gerade einer solchen Konzeption des Lernens verpflichtet fühlt. Forschendes Lernen meint ja in diesen Dokumenten der Bundesassistentenkonferenz von 1970 die Einführung in die Wissenschaft im Medium eben wissenschaftlicher Arbeitsformen, im Medium wissenschaftlicher Reflexion. Eingeübt wird dann eben eine Haltung, welche wissenschaftliches Tun auszeichnet, was man ganz grob so umschreiben könnte mit einerseits starker Neugier und andererseits aber großer Disziplin in methodischen Zugängen, auch immer mit kritischer Distanz und vor allem auch mit der Grundhaltung, dass das akademische Fach eben nicht ein fertiges Gebäude ist, sondern dass das immer wieder neu weiterentwickelt wird, dass die disziplinäre Auseinandersetzung durch Fragen sich weiterentwickelt und Forschung wäre dann die Antwort auf die Suche einer Antwort auf bestimmte Fragen. Wenn Spielen bei Fröbel der Grundmodus ist, wäre also Forschung, forschendes Tun, der Grundmodus in der Bildungseinrichtung Universität und auch hier würde ich sagen, personifiziert der Forscher das Grundprinzip und hier haben wir dann auch die Bedeutung dieser Personalverknüpfung von Forschung und Lernen an den Universitäten. Nun möchte ich Ihnen in der Folge eben ein Framework vorstellen, ein Framework, das einige orientierende Referenzpunkte angibt, dass man eben gerade von dieser Forschungstätigkeit ausgeht und damit über einen Zugang das Profil einer Forschungsuniversität zeichnen möchte. Ausgangspunkt der Argumentation ist ein Konzept universitärer Bildung als Zielsetzung des universitären Studiums. Und hier ist eigentlich im Hintergrund eine ganz traditionelle Vorstellung, nämlich ganz grob kann man das so sagen, die Vorstellung von Bildung durch Wissenschaft. Und gleichzeitig steckt dann hinter diesem Modell auch der Anspruch, diese Bildung der Wissenschaft zu konkretisieren und in gewissem Sinne auch kompetenzorientiert zu gestalten, oder was mir eher sympathischer wäre, das so zu beschreiben, zu sagen, welche sind denn eigentlich Lerngelegenheiten, in die Studierende versetzt werden sollen, um eine solche Bildung dann tatsächlich erleben zu können. Die Verknüpfung von Lehre und Forschung findet in diesem Konzept ihre hauptsächliche Begründung darin, dass diese Verknüpfung die angemessene Lernumgebung für Studierende darstellt, wo Studierende eben das lernen können, was sie lernen sollen. Man kann das Studienziel ja ganz allgemein formulieren. Das Ziel eines universitären Studiums wäre dann, Studierende zum wissenschaftlichen Tun, zum wissenschaftlichen Denken zu befähigen, und universitäre Bildung würde sich dann entwickeln in Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Forschung. Beabsichtigt ist aber nicht nur eine Technik, sondern insbesondere auch eine Grundhaltung, die wissenschaftlichen Werten verpflichtet ist, wissenschaftlichen Herangehensweisen verpflichtet ist, eben wie wir das kennen im wissenschaftlichen Kontext. Die universitäre Bildung leistet damit eben dann auch einen Beitrag zur Entwicklung von akademischen Persönlichkeiten, die sich durch eben diese neugierige Disziplinen auszeichnen. Gleichzeitig zeichnen sich akademische Persönlichkeiten aber auch beispielsweise dadurch aus, dass sie auch einen kompetenten Umgang mit Unsicherheit haben. Wenn sie etwas nicht wissen oder wenn man etwas nicht weiß, also das würde auch einen kompetenten Umgang mit Nichtwissen eben einschließen. Nun, diese Verknüpfung von Lehre und Forschung schafft eben, das ist die These, erst eine Lernumgebung, die es auch ermöglichen soll. Und diese Lernumgebung zeigt sich dann, oder kann man beschreiben, auf drei verschiedenen Ebenen: auf der Ebene von einzelnen Lehrveranstaltungen, auf der Ebene von Studienprogrammen und auf der Ebene der Universität als Bildungseinrichtung. Und wenn wir diese drei Ebenen unterscheiden, so kann man auch sagen, dass damit auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten gerade schon benannt sind. Auf der Ebene der Lehrveranstaltungen sind es sehr stark die Dozierenden, die Professorinnen und Professoren, die Assistentinnen und Assistenten, die hier tätig sind. Die Ebene der Studienprogramme wird verantwortet von studienprogrammverantwortlichen Personen und die Ebene der Universität, sagen wir ganz einfach, vom Rektor oder vom Präsidenten. Im Folgenden werde ich jetzt diese drei Ebenen beschreiben und erörtern, und ich möchte also zeigen, wie sich diese Verknüpfung von Lehre und Forschung realisieren lässt und wo das dann eben sichtbar sein soll. Ich beginne mit der ersten Ebene, mit der Ebene der Lehrveranstaltung. Wissenschaftliches Denken und Tun als Zielsetzung eines Studiums zu postulieren, würde in meiner Vorstellung auch heißen, dass wir dafür sorgen müssen, dass Studierende tatsächlich dieses Denken und Tun während des Studiums auch einüben können. Die forschende Tätigkeit ist damit zentraler Referenzpunkt eines Studienprogramms, eines Studienangebots und auch zentraler Referenzpunkt für einzelne Lehrveranstaltungen und Module. Nun kann man diese forschende Tätigkeit in verschiedene Etappen unterscheiden. Jetzt in allgemeiner Art werden das ungefähr diese Etappen. Das beginnt mit einer Fragestellung entwickeln, Forschungsstand sichten, Problem definieren und so weiter. Sie können das da selber lesen, bis zu Ergebnisse darstellen, erklären, publizieren. Das sind ein paar Etappen, die notwendig sind bei einem wissenschaftlichen Projekt. Und selbstverständlich, das wissen wir alle, geht es manchmal nicht einfach linear von oben nach unten, sondern man muss noch ein paar Schlaufen drehen und wieder zurück und dann wieder vor. Das sind dann jeweils Prozesse, die natürlich berücksichtigt werden müssen. Forschungskompetenz würde dann die Kompetenz beinhalten, den Forschungsprozess in seinen Herausforderungen, in seinen Etappen, die hier beschrieben sind, zu meistern, und zwar nach den wissenschaftlichen Regeln, die es eben da gibt. In den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen stehen je bestimmte Regeln der Erkenntnisgewinnung und auch der Wissensüberprüfung im Zentrum, und da haben wir sicher Unterschiede, wie dann eben auch die Etappen unterschiedlich, leicht unterschiedlich beschrieben werden müssten. So unterscheidet sich beispielsweise die Bedeutung von Experimenten, von Textdiskussionen, von Modellbildungen oder von Simulationen für die Prozesse der Erkenntnisgewinnung in den unterschiedlichen Disziplinen. Und da zeigen sich dann Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen. In Disziplinen beispielsweise, die sehr stark textbasiert sind, muss mit großem Gewicht die Hinführung und die Auseinandersetzung mit Texten geplant und realisiert werden, wohingegen in Disziplinen, bei denen insbesondere ein Laborexperiment im Zentrum steht, werden die Fragen der Versuchsplanungsdurchführung sowie die Dokumentation eine größere Bedeutung haben. Da gibt es also Unterschiede in den Zugängen. Forschungskompetenz ist allerdings immer die Zielsetzung in universitären Studiengängen und die Realisierung, wenn wir es umsetzen, in Studienaktivitäten, eben, die sind dann leicht unterschiedlich. Nun, diese Etappen des Forschungsprozesses bringen unterschiedliche Produkte hervor. Und wir können da ein paar Produkte auch nennen, die in den verschiedenen Etappen dann eben produziert werden, von einem Exzerpt über die Rezension eines Forschungsbeitrags bis eben Übersicht über den Forschungsstand oder ein Laborjournal, Ergebnisbericht, Posterpräsentation. Das sind ja Dokumente, die in den einzelnen Etappen entstehen. Und damit sind in diesem Modell gleichzeitig auch Produkte genannt, die als forschungsorientierte Leistungsnachweise in forschungsorientierten Universitäten eben eingefordert werden können, weil in solchen Produkten ja auch überprüft werden kann, ob es den Studierenden denn tatsächlich gelingt, die einzelnen Etappen des wissenschaftlichen Prozesses nach wissenschaftlichen Gütekriterien denn auch tatsächlich zu meistern. Solche Leistungsnachweise können auch mit einer Reflexion des Prozesses kombiniert werden, gehört doch auch die Dokumentation und die Reflexion des Prozesses auch zu einer wesentlichen Forschungskompetenz. Eine Abschlussarbeit wäre dann gewissermaßen der Nachweis, dass ich auch den gesamten Forschungsprozess durchführen kann, ausgehend von einer eigenständigen Fragestellung bis zur Diskussion der Resultate, der Präsentation der Ergebnisse und also die Komplexität des gesamten Prozesses tatsächlich bewältigt werden kann. Nun, dieses Lernen, das eben in solchen Studienaktivitäten sich realisieren sollte, die bei den Forschungsetappen beschrieben sind, dieses Lernen kann nun durch verschiedene Lehrformate unterstützt werden. Diese Lehrformate bieten jeweils je besondere Möglichkeiten, bestimmte Arbeiten eben ins Zentrum zu rücken und damit den Erwerb bestimmter wissenschaftlicher Kompetenzen zu unterstützen. Nehmen wir als Beispiel die traditionelle Vorlesung. Diese bietet in diesem Framework, das hier jetzt entwickelt wird, hauptsächlich zwei Stärken. Die Vorlesung bietet zum einen eine gute Möglichkeit, einen Überblick über den Forschungsstand zu vermitteln. Das geschieht auch ziemlich häufig, würde ich mal sagen, aber bisher ist das kaum explizit verknüpft mit der Zielsetzung des universitären Studiums und also nur selten in den gesamten Forschungsprozess tatsächlich eingebunden und für die Studierenden auch so vorstrukturiert. Und zum anderen können Dozierende in ihrer Vorlesung gleichzeitig explizieren, wie sie selber forschend tätig sind. Sie können beispielsweise zeigen, wie Sie sich selber diesen Überblick über den Forschungsstand verschafft haben. Sind Sie eigentlich in die Bibliothek gegangen und haben da mit der Kopierkarte und haben alles kopiert und dann angestrichen mit dem Marker? Haben Sie Karteikarten geführt? Oder beispielsweise auch, welche sind eigentlich die führenden Journals in der entsprechenden Disziplin, die Sie eben dann konsultiert haben, um diesen Forschungsüberblick tatsächlich zu gewinnen? Selbstverständlich, eine gute Vorlesung, und die mag noch so gut sein, sie führt noch nicht dazu, dass Studierende auch selber sich einen Überblick über einen Forschungsstand verschaffen können. Studierende müssen auch Gelegenheiten finden, solche Erfahrungen selber machen zu können. Seminare beispielsweise bieten andere Besonderheiten und andere Möglichkeiten. Hier steckt wohl stärker die Funktion, den Austausch über Wissenschaft und Forschung zu pflegen. Und auch studentische Forschungsarbeiten und auch nur in Ausschnitten von mir aus zur Diskussion zu stellen. Und Laborkurse beispielsweise haben wir andere Möglichkeiten, andere Aufgaben, die ins Zentrum gerückt werden können. Die einzelnen Veranstaltungsformate finden in diesem Framework ihre Begründung darin, dass sie explizieren können, welchen Beitrag sie für Forschungskompetenz und Forschungstätigkeit leisten können, wie sie diese Forschungskompetenz, diese Forschungsprozesse unterstützen können, indem sie eben bestimmte Teilkompetenzen zeigen oder einüben lassen. Und dann sehen Sie, dass auch solche Formate in einer Universität auch integriert werden können, beispielsweise Tagungsbesuche. Tagungsbesuche und der Austausch an Tagungen ist ja eine Form des wissenschaftlichen Gesprächs, die das eben üblich ist, und Studierende sollten auch gelegentlich in diese Form eingeführt werden. Umgekehrt würde ich dann sagen, auf die Formate, welche den Bezug zu den Forschungsetappen nicht explizieren können oder nicht plausibel darstellen können, auf die Formate würden wir wahrscheinlich verzichten wollen. Diese explizite Orientierung an Forschungsprozessen und Forschungsaufgaben ermöglicht dann einen gemeinsamen Verständnisrahmen über mehrere Veranstaltungen hinweg, zum Beispiel also in einem Modul. Hier wird eben geklärt, welchen Beitrag das Modul leistet zum Studienziel, und das wäre eben eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten, und was eben die einzelnen Bestandteile eines Moduls da genau machen, wie sie das unterstützen. Aufbau und Entwicklung von Forschungskompetenz setzt wohl eine Vielfalt von solchen Veranstaltungsformaten voraus, weil eben jede Veranstaltung, jedes Veranstaltungsformat auch unterschiedliche Möglichkeiten der Lernprozessunterstützung bietet. Das sehen Sie hier nochmals so zusammen. Und man kann sich jetzt nun überlegen, wenn das gewissermaßen die Aufgabe von einzelnen Dozierenden ist, wie zeigt sich das dann auf der Ebene der Studienprogramme? Hier geht es ja insbesondere darum zu klären, ob jetzt in einem Studienprogramm Studierende tatsächlich genügend Möglichkeiten haben, das tatsächlich auch einzuüben, das zu realisieren. Ein Studienprogramm würde dann so sich charakterisieren lassen, dass es eigentlich eine sehr sorgfältige Komposition sein will, die eben gerade dies ermöglicht und die Verbindung zwischen den verschiedenen Elementen klärt. Die verschiedenen Studienstufen hier, Bachelor und Master, die verschiedenen Studienstufen, die hätten dann unterschiedliche Schwerpunkte, sie haben den verschiedenen Etappen unterschiedliche Bedeutungen zugewiesen. Das kann je nach Disziplin etwas anders aussehen und hier ist mal einfach mal so gezeigt, wie das sich hier zeigen könnte. Es könnte ja sein, dass in der Bachelorstufe die Aufgabe Fragestellung entwickeln eine größere Bedeutung hat als in der Masterstufe. Beim Forschungsstand sichten, das wäre ungefähr gleich. Untersuchen, durchführen, auswerten wäre es bei der Masterstufe etwas weniger als in der Bachelorstufe. Vielleicht aber auch umgekehrt. Aber diese Klärung müsste gemacht werden, und zwar disziplinspezifisch gemacht werden, welche Bedeutung hat denn eigentlich welche Aufgabe. Und hier unten sehen Sie dann noch auch die Bachelor- und die Masterarbeit. Das ist gewissermaßen das Gesellenstück nach einer Studienstufe. Jetzt wird gezeigt, ob ein Student oder eine Studentin tatsächlich auch diesen ganzen Forschungsprozess, die Komplexität eines Forschungsprozesses meistern kann. Mit dieser Unterscheidung und Unterteilung in Studienstufen ist auch das Problem der Komplexität von Forschung angesprochen. Die Komplexität von Forschung kann zum Zwecke des Lernens, würde ich mal sagen, in zweierlei Hinsicht reduziert werden. Zum einen kann es reduziert werden durch die Fokussierung auf einzelne Teilaufgaben und zum anderen durch die Eingrenzung der Forschungsfrage. Was meine ich damit? Die Fokussierung auf einzelne Teilaufgaben. Es muss meines Erachtens nicht so sein, dass man immer den ganzen Forschungsprozess von oben bis unten durchführt, um das einzuüben. Man kann auch tatsächlich meines Erachtens bestimmte Kompetenzen einüben. Ich kenne traditionelle Studiengänge, wo verlangt wird, im Bachelor, da muss man dreimal eine Seminararbeit schreiben, in der Geschichte beispielsweise, und dreimal lässt man so das Ganze von oben nach unten durchlaufen. Ich würde vermuten, dass dort der Lerneffekt relativ gering ist, weil dort die spezifischen Schwierigkeiten, die sich vielleicht zeigen, eben nicht konkret nachher nochmals tatsächlich eingeübt werden. Und einüben meint auch, versiert mit dieser Aufgabe umgehen können, unterschiedliche Möglichkeiten kennenlernen, und dazu ist es meines Erachtens nicht notwendig, dass man immer das Ganze macht. Aber das Ganze soll auch durchgespielt werden, das wäre meines Erachtens insbesondere bei diesen Bachelor- und Masterarbeiten. Mit dieser Reduktion der Komplexität ist es meines Erachtens dann auch möglich, Forschung bereits bei Studienbeginn zur orientierenden Leitidee zu machen, zur orientierenden curricularen Leitidee zu machen und einen systematischen Aufbau zu einer schließlich ganzen Forschungskompetenz zu ermöglichen. Gleichzeitig muss natürlich beachtet werden, dass bestimmte Grundcharakteristika von Forschung berücksichtigt werden. Das sind ja zentrale Elemente eben des wissenschaftlichen Arbeitens. Ich mache ein Beispiel, wie das gemacht werden kann und wie diese Stufung auch realisiert werden kann. Sie wissen alle, dass zur Wissenschaft auch gehört, und zur wissenschaftlichen Arbeit, zur Forschung auch gehört, dass auch ein Austausch über Forschung stattfindet. Die Validierung der Resultate findet ja eigentlich in der Fachcommunity statt. Die wissenschaftliche Öffentlichkeit, gewissermaßen die eben jetzt schaut, was da jemand gemacht hat, die umfasst ja prinzipiell zwar eigentlich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit, die sich dafür interessieren, für ein Spezialgebiet. In unserem Zusammenhang würde ich sagen, würde man diese wissenschaftliche Öffentlichkeit im Studienzusammenhang reduzieren und eine kontinuierliche Ausweitung der Referenzgruppe oder der Austauschgruppe ermöglichen wollen. Konkret also, der Austausch, die Reflexion über wissenschaftliches Tun, über wissenschaftliche Resultate, würde in der Bachelorstufe beispielsweise in der Seminargruppe erfolgen können. Das wäre gewissermaßen die wissenschaftliche Community, die sich hier konstituiert und die das Ganze simuliert. Und der Dozent oder die Dozentin wäre eigentlich der Repräsentant oder die Repräsentantin einer Forschungsgemeinschaft, einer Fachgemeinschaft und gleichzeitig auch der Repräsentant von Gütekriterien. Aber hauptsächlich findet der Austausch mit der Peergruppe, mit den Mitstudierenden statt. Man kann ja nicht sagen, dass jetzt die ganze Wissenschaftswelt auf irgendein Forschungsresultat von einem Bachelorstudenten wartet. So ist es ja wahrscheinlich tatsächlich auch nicht. Von dem her denke ich tatsächlich, man soll schauen, wie man das auch reduzieren kann, aber gleichzeitig mit dem Anspruch, es soll dieser Austausch stattfinden. In der zweiten Studienphase, bei der Masterstufe, würde ich mir vorstellen, dass die Mitstudierenden weiterhin wichtige Austauschgruppe sind und Diskussionsgruppe sind und gleichzeitig kann hier jetzt die Kontakte zu einer breiteren Öffentlichkeit systematisch erweitert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch Forschungsbeiträge veröffentlicht werden in Publikationen, die vielleicht nicht gerade die am höchsten gerankten Journals sind, aber das kann ja auch mal eine Regionalzeitung sein, wo ein Forschungsresultat tatsächlich publiziert wird und auch in der Bedeutung erklärt wird. Oder es kann auch sein, dass Studierende an einer wissenschaftlichen Tagung teilnehmen, etwas vorstellen oder sich selber eine Tagung organisieren. In der Doktoratsphase dann, die ja insbesondere durch ein eigenständiges Forschungsprojekt charakterisiert ist, das auch einen originären Beitrag leistet zur ganzen wissenschaftlichen Diskussion und zum wissenschaftlichen Wissen, da würde ich dann sagen, da sind es neben den Mitstudierenden, die weiterhin eine Bedeutung haben sollen und den Studierenden, die sowieso auch beteiligt sind, da ist es dann tatsächlich die Fachöffentlichkeit und da soll dann versucht werden, tatsächlich den Beitrag zu veröffentlichen und den Beitrag zu verteidigen. Das zentrale Postulat dahinter wäre also, die Forschungsorientierung soll stufengerecht realisiert werden und wenn Forschen das grundlegende Prinzip ist, so ist das Prinzip, welches auch die unterschiedlichen Studienphasen strukturiert und Abgrenzung zwischen den Studienphasen zeigt oder Unterschiede zeigt. Aber jede Studienphase leistet einen bestimmten Beitrag zu einer Forschungskompetenz. Und zwar von Beginn weg, vom ersten Tag an. So würde ich natürlich fordern, vom ersten Tag an, von der Studieneingangsphase an. Die Studieneingangsphase, das erste Studienjahr, müsste insbesondere eine wichtige Orientierung bieten, was denn eigentlich Forschung ist, was Wissenschaft ist, wie Wissenschaft und Forschung funktionieren. Und gleichzeitig soll bereits in der Studieneingangsphase ein eigenes Stück Forschung praktiziert werden, also das Forschende tun soll schon integriert werden. Jeder Erstsemesterstudent, jede Erstsemesterstudentin soll von Beginn weg in ein Forschungsprojekt eingebunden sein. Das wäre hinter diesem Konzept gewissermaßen das Postulat. Und da freut es mich ja, wenn ich solche Projekte höre, wie hier aus der Universität Göttingen, weil ich tatsächlich denke, in diesen Projekten, die Sie da etablieren und unterstützen, dass hier sowas tatsächlich auch curricular eingeplant ist, Freiräume sich da zeigen und Möglichkeiten eben des selbstständigen Forschenden tun. Selbstverständlich mit Unterstützung, das braucht es auch, mit Leuten, die da Erfahrung haben und ihre Erfahrung auch explizit machen können und eben einbringen können. Nun, wenn das gewissermaßen jetzt die Überlegungen sind zu den Studienstufen, dann möchte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen zur Frage, ja und jetzt die dritte Ebene, die Universitäten als Bildungseinrichtungen. Weil Lehrveranstaltungen und Studienprogramme sind ja eingebettet in eine Struktur der Universität und diese ermöglicht oder ermuntert die beabsichtigte Forschungsorientierung des Lehrens und Lernens. Und dazu gehört beispielsweise ein Leitbild, weil es diese angestrebte Verknüpfung von Lehre und Forschung, von Lernen und Forschung betont. Dazu gehört auch eine angemessene Infrastruktur, dazu gehören auch Ressourcen. Eine anregende Infrastruktur im Sinne einer anregenden Lernumgebung, welche Studierende und Dozierende im Einsatz gemeinsam Fragen zu erforschen und zu bearbeiten. Selbstverständlich, diese Integration von Studierenden in Forschung kann auch angeregt werden durch solche Projekte, wie wir es hier in Göttingen haben. Man kann auch sich überlegen, dass Studienprogramme, welche diesen Einbezug systematisch vorsehen, mit ganz besonderen Geldmitteln noch ausgestattet werden, also konkret zum Beispiel Professorinnen und Professoren, die Studierende zentral in ein eigenes Forschungsprojekt einbinden, die erhalten zusätzliche Geldmittel. Könnte man ja machen. Dazu gehört auch die Infrastruktur, wie das hier auch erwähnt wird, zur Infrastruktur gehört zum Beispiel die Bibliothek. In Zürich herbereiche ich manchmal über die Öffnungszeiten der Bibliotheken, weil die exakt dann schließen, wenn die Vorlesungen aufhören. Eigentlich würde ich meinen, Bibliotheken sollten 24 Stunden geöffnet haben und eben das auch ermöglichen. Von mir aus kann man über 20 Stunden aufdiskutieren oder über 18, aber wenn Bibliotheken um 18 Uhr schließen, finde ich das nicht die angemessene Lernumgebung für diese Verknüpfung von Lehre und Forschung. Und ähnlich kann man sich das überlegen, wie ist das eigentlich mit den Zugangsmöglichkeiten zu Laborausstattungen und so weiter in den verschiedenen Disziplinen, stellen da verschiedene Infrastrukturen eine andere Bedeutung. Eine Universität, welche sich systematisch um diese Verknüpfung von Lehre und Forschung bemüht, wird auch die Instrumente der Qualitätsentwicklung und der Qualitätssicherung entsprechend ausrichten. Und beispielsweise werden dann in bestimmter Regelmäßigkeit auch studentische Rückmeldungen eingeholt, die eben gerade wissen wollen, inwiefern gelingt es einem Studienprogramm, diese Forschungsorientierung zu ermöglichen, inwiefern sind Forschungserfahrungen tatsächlich möglich, inwiefern machen Studierende solche Erfahrungen. Und um das zu illustrieren, aus Lehrveranstaltungen zur Modulevaluation, so kann man sich unterschiedliche Orientierungen darüber legen, hier nur so als Hinweis, wie wir die Sache angehen. Man kann sich jetzt auf der Ebene beispielsweise von Lehrveranstaltungen und von Modulen sich überlegen, wenn man Perspektive Dozent oder Dozentin einnehmen möchte, dass man auch fragt bei Vorlesungsevaluation beispielsweise, inwiefern wird, oder bei einem Modul, inwiefern wird Forschungstun tatsächlich ermöglicht, inwiefern wird Forschungsexpertise aufgezeigt, inwiefern wird Wissenschaft und Forschung thematisiert. Wenn ich die Standardfragebögen zur Lehrveranstaltungsevaluation anschaue, im deutschsprachigen Raum, würde ich meinen, das kommt kaum vor. Und das finde ich immerhin überraschend, weil wir ja alle gewissermaßen mit dem Anspruch herangehen, das sei Forschung, das soll forschungsorientiert eben sein. Aber es wird kaum abgefragt. Man kann auch die Studierenden stärker auch nach ihren Erfahrungen und Aktivitäten fragen, eben nach Forschungsgelegenheiten, nach Forschungsaktivitäten oder auch nach der Möglichkeit, eine persönliche Autorschaft zu übernehmen. Damit meine ich ein Kriterium vom wissenschaftlichen Tun, dass man ja auch als Person eine Untersuchung durchführt, also Person auch hinsteht und einsteht für die Sache, die man untersucht und für die Resultate und die auch entsprechend dann verteidigt. Diese forschungsorientierte Lehre, würde ich sagen, ist letztlich ja tatsächlich auch die Begründung, die zentrale Begründung für eigentlich die ganz, ganz anspruchsvolle Kopplung von Lehre und Forschung bei Professorinnen und Professoren oder bei Assistentinnen und Assistenten. Ja, das mal so zu diesem Framework, das sich eben so aufbaut. Ich zeige es hier nochmals kurz in dem Überblick. Das wäre also gewissermaßen der Orientierungspunkt, die orientierenden Referenzpunkte für die Entwicklung von Lehrveranstaltungen, für die Entwicklung von Studienprogrammen, aber auch für ein Rektorat oder eine Präsidentin, wo man sich eben orientieren kann, wie richten wir eigentlich alles auf diese Forschungsorientierung aus, wenn sie denn gewollt ist. Nun, didaktische Professionalität. Wenn wir von diesem Modell ausgehen, dann würde ich sagen, hat didaktische Professionalität, die würde sich mit diesem Framework mindestens durch eine doppelte Charakterisierung, durch eine doppelte Orientierung charakterisieren lassen. Zum einen nämlich, dass gute Dozierende auf der Handlungsebene dieses Modell auch tatsächlich realisieren können. Dass sie also in der Veranstaltung fähig sind, das auch tatsächlich umzusetzen, dass sie auch bereit sind, aus ihrer Schule zu plaudern, auch zu sagen, wie sie es machen. Sie haben eine Routine in diesen Sachen, Sie kennen Möglichkeiten und Wege, wie Sie Studierende in solche Prozesse einbinden, damit eben Studierende sich da weiterentwickeln können, sich zu akademischen Persönlichkeiten entwickeln können. Und zum Zweiten, auf einer Reflexionsebene, können Dozierende, gute Dozierende, dieses Handeln auch explizieren, sie können ihre Entscheidungen begründen, sie haben systematische Erklärungen. Sie kennen auch ein paar Hinweise aus der didaktischen Literatur, was gelingt, was nicht gelingt, und Sie können beispielsweise auch nicht gelingen erklären. Das sind so ein paar Eckpunkte auch für didaktische Professionalität, die natürlich auch in didaktischer Weiterbildung eine bestimmte Rolle spielen sollen. Nun, was ist nun, und damit komme ich zum Schluss, was ist dann eigentlich der Nutzen eines solchen Frameworks? Frameworks sind ja mit der Herausforderung konfrontiert, dass sie einerseits genügend allgemein sein müssen, um die Verschiedenheit der Situationen zu berücksichtigen, und gleichzeitig sollen Frameworks ja auch so konkret sein, dass sie dennoch Anregungen und Verknüpfungsmöglichkeiten mit der eigenen Praxis bieten. Die Allgemeinheit und gleichzeitig, ich würde sagen, klare Fokussierung dieses Frameworks soll erlauben, orientierende Überlegungen zu integrieren, orientierende Überlegungen zu zeigen, welche gleichzeitig andere Überlegungen integrieren können. Beispielsweise Stichwort Employability. Sie wissen, das ist ein aktuelles Postulat aus der Reformdiskussion, die Bologna-Reform. Ich würde sagen, dass dieses Framework hier auch Möglichkeiten bietet, solche Überlegungen von Employability zu integrieren. Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie sich überlegen, wie die Leistungsnachweise in einer solchen forschungsorientierten Lernumgebung konkretisiert werden können, indem ich hier ein Thesenpapier entwickle, eine Forschungsübersicht mache, ein Poster präsentiere oder was auch immer, dann würde ich sagen, sind das Leistungen, die auch in wissenschaftsorientierten Berufsfeldern sehr wohl eine Rolle spielen, auch wenn sie dort anders heißen. Konkret, wenn Sie in einer Bank arbeiten, das ist das Beispiel aus der Schweiz, wenn Sie an einer Bank arbeiten, dann haben Sie, wenn es ein wissenschaftliches Feld ist, wo Sie da integriert sind, dann haben Sie auch solche Aufgaben, mal etwas zusammenzustellen über den Stand des Wissens in einem bestimmten Feld. Die sagen nicht Forschungsübersicht, die sagen dem irgendwie anders. Sie haben auch dort mal die Aufgabe, ein Thesenpapier zu erarbeiten, auch dem sagen Sie anders, aber die Kompetenzen, die dahinter stecken, die sind sehr, sehr ähnlich. Und gleichzeitig würde ich sagen, bietet dieses Framework auch die Möglichkeit, die Gemeinsamkeit für die ganze Universität und die Besonderheit eben dieser bildungseinrichtenden Universität sichtbar zu machen und gleichzeitig eine Verständigung über Disziplingrenzen hinweg zu ermöglichen und diese zu unterstützen. Und das Framework kann auch ein Hilfsmittel sein, gegenüber Studierenden und einer interessierten Öffentlichkeit eben deutlich zu machen, um was es der Universität geht, was eine Universität sein will und was eine Universität sein kann. Selbstverständlich, ein Framework muss auch im Nutzen überprüft werden, das haben wir in unserem Fall noch nicht gemacht, das steht an. Bisherige Präsentationen dieses Frameworks haben uns allerdings ermuntert, dieses weiter zu entwickeln und haben uns auch bestätigt, dass das, was wir beabsichtigen, nämlich anregende Präzisierungen zu bieten für ein allgemeines Prinzip in der Verknüpfung von Lehre und Forschung, dass es das tatsächlich macht, wenn auch eben, wie ich anfänglich gesagt habe, wir auch mit den ersten Reaktionen dann konfrontiert sind, was ist neu oder lässt sich das tatsächlich machen. Was ist neu? Und damit schließe ich dann, neu würde ich meinen, sind nicht die einzelnen Überlegungen. Neu ist höchstens der systematische Zugang, welcher versucht, verschiedene Ebenen miteinander zu verknüpfen und auf ein gemeinsames Prinzip auszurichten und damit auch zu sagen, wer hat eigentlich was zu tun, damit das Ganze gelingen kann. Und in dieser systematischen Ausrichtung, unter anderem eben auch unter Berücksichtigung von Qualitätsinstrumenten, von Infrastruktur und so weiter. Da denke ich, das sind die Ansatzpunkte zu einer Entwicklung, die eben eine ganze Universität voranbringen und gleichzeitig zeigen können, was das Besondere und auch das Spannende an einer Universität und an einem universitären Studium sind. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen und Bemerkungen.